Radio SRF. 18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Rettungskräfte bergen das zweite Opfer aus der abgestürzten FA-18. Der Stand der Dinge und das Gespräch mit dem Ex-Piloten und heutigen Regierungsrat Rees Schmid.
Wenn man 33 Jahre fliegt in Kampfflugzeugen, also fast tagtäglich fliegt, dann ist es fast nicht vermeidbar, dass man auch Situationen erlebt, wo man hintenrein sagen darf oder muss, jetzt haben wir Glück gehabt.
SMS heißt in Deutschland Short Merkel System, weil die Kanzlerin so oft ihr Handy benutzt. Die Folgen des US-Angriffs auf das Kanzlerphone. Komatrinker an die Kasse. Wer sich mutwillig Mut ansäuft, soll für die Spitalkosten selber aufkommen. Ein Richtungsentscheid der Gesundheitskommission im Nationalrat. Und hätten Sie es gewusst?
C'est un peu des ghettos, je pense, c'est ça.
Die einstigen Dörfer vor Genf sind zu großen Satellitenstädten angewachsen. Manche reden sogar von Ghettos. Und das sei mit ein Grund für den Erfolg der Rechtspopulisten. Echo der Zeit, am Mikrofon Peter Vögeli. Nach dem gestrigen Absturz bei Alpnachstad wurden heute beide Todesopfer gefunden und geborgen. Der Stand der Dinge von Zentralschweiz-Korrespondent Beat Vogt.
Nachdem heute auch die zweite Leiche geborgen werden konnte, haben die Untersuchungsbehörden bekannt gegeben, wer neben dem Passagier im verunglückten Jet saß. Ein Arzt des Fliegerärztlichen Instituts der Luftwaffe. Er flog beim Trainingsflug als Passagier mit. Die Untersuchungen bei der Unglücksstelle liefen den ganzen Tag auf Hochtouren. Am Nachmittag hat die Militärjustiz eine Besichtigung des Unfallorts von einem Boot aus organisiert. Eine schwarze Stelle am Berg mit versenkten Bäumen, gleich oberhalb des Tunneleingangs der Bahn, lässt vermuten, wo der Jet abgestürzt ist. Da und dort sieht man Experten des Forensischen Instituts Zürich, zusammen mit Hunden suchen sie den Hang ab. Auch etwas oberhalb sind Spuren des Unfalls erkennbar. Offensichtlich frisch abgeknickte Bäume. Mit Helikoptern werden die Experten dort abgeseilt. Und ganz unten im Vierwaldstättersee sind mehrere Militärboote im Einsatz. Trotz der aufwendigen Arbeiten, noch gibt es von offizieller Seite keine genaueren Informationen über den Ablauf des Unglücks. Die Blackbox konnte zwar geborgen werden, ihre Auswertung sei aber noch nicht abgeschlossen, heißt es bei der Militärjustiz. Bislang jedenfalls gäbe es noch keine Hinweise darauf, dass ein Schleudersitz betätigt worden sei und auch nicht, dass ein Notsignal gesendet worden wäre. Weitere Erkenntnisse könnte auch der Pilot des anderen FA-18 liefern, der mit seiner Maschine nach Meiringen zurückkehren konnte. Er sei heute befragt worden, zu seinen Aussagen gibt es aber noch keine Informationen. Die umfassende Untersuchung werde noch Wochen, allenfalls auch Monate dauern.
Und nun zu den weiteren Nachrichten des Tages mit Jonas Bischoff.
Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat den mutmaßlichen Lauschangriff des US-Geheimdienstes NSA auf ihr Handy verurteilt. Unmittelbar vor dem EU-Gipfel in Brüssel sagte sie, nun müsse das Vertrauen wiederhergestellt werden. Auch am Gipfel selber soll die Abhöraffäre Thema sein. Spitzenpolitiker mehrerer Länder sagten, sie wollten über die Abhörpraktiken der NSA diskutieren. Der deutsche Außenminister Guido Westerwelle hat am Morgen den amerikanischen Botschafter zu sich zitiert. Er habe dem Diplomaten dabei die Position der Bundesregierung deutlich dargestellt. Wer so viel Alkohol trinkt, dass er ins Spital eingeliefert werden muss, soll künftig die Spitalkosten selber bezahlen. Das habe die Gesundheitskommission des Nationalrats mit deutlicher Mehrheit befürwortet, sagte die grüne Nationalrätin Yvonne Gilly. Gemäss dem Vorschlag, der nun ins Parlament kommt, sollen Rauschtrinker die Kosten von bis zu 1'000 Franken selber bezahlen. In der Schweiz sollen die Masern bis Ende 2015 eliminiert sein. Laut dem Bundesamt für Gesundheit, BAG, sollen bis in 2 Jahren 95% der Kleinkinder gegen Masern geimpft sein. Heute sind es 85%. Sich oder seine Kinder impfen zu lassen, bleibt freiwillig. Das Impfen sei aber ein Akt der Solidarität, so das BAG. Der Basler Regierungsrat Christoph Eimann wird neuer Präsident der kantonalen Erziehungsdirektoren. Er ist an der Jahresversammlung für eine 4-jährige Amtsperiode gewählt worden. Mit ihm übernehme ein erfahrener Politiker das Präsidium, teilte die Erziehungsdirektorenkonferenz mit. Der Basler tritt die Nachfolge der Freiburger Staatsrätin Isabelle Chassot an. Sie übernimmt die Leitung des Bundesamts für Kultur. Der 62-jährige Eimann ist seit 2001 Vorsteher des baselstädtischen Erziehungsdepartements. Bei den nächsten Regierungsratswahlen im Jahr 2017 tritt er nicht mehr an. Die Einheiten Malis, Frankreichs und der UNO haben eine gemeinsame Militäraktion gestartet. Ziel des Einsatzes im Nordosten Malis sei es, eine Stärkung terroristischer Bewegungen zu verhindern, teilte das französische Verteidigungsministerium mit. An der Offensive seien neben Truppen Malis und der UNO mehrere hundert französische Soldaten beteiligt. Eine Gesamtzahl wurde nicht genannt. In Frankreich haben die Profifußballclubs einen Streik angekündigt, aus Protest gegen die Reichensteuer, die von der Nationalversammlung vor wenigen Tagen beschlossen worden ist. Laut der Vereinigung der französischen Profifußballclubs sollen die Spiele der obersten beiden Ligen zwischen dem 29. November und dem 2. Dezember ausfallen. Mit der Reichensteuer wird auf Jahreseinkommen von mehr als 1 Million Euro eine Steuer von 75% erhoben. Das kostet den französischen Fußball mehrere Dutzend Millionen Euro, sagen die Vereine. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 8.233 Punkten plus 0,2%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.497 Punkten plus 0,5%. Der Euro wird zu einem Franken 23,13 gehandelt, der Dollar zu 89 Rappen 17. Das Wetter. Morgen liegt im Mittelland erneut Nebel mit einer Obergrenze von rund 700 Metern. Sonst ist es meist sonnig. Im Süden ist es nur zeitweise sonnig, lokal kann etwas Regen fallen. Die Temperatur liegt in den Nebelgebieten bei 14, sonst bei 18 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen. Das Gespräch mit dem einstigen FA-18 Militärpiloten Rees Schmid. Dann Empörung in Brüssel über den Angriff auf das Kanzlerhandy. Zynische Gelassenheit bei Ex-Zeit-Chefredaktor Robert Leicht.
Ich meine, dieses Gerede von, das sind unsere besten Freunde, das ist politische Romantik. Staaten sind Staaten und haben ihre Interessen.
Dann Komatrinker sollen Spitalkosten übernehmen. Ein Entscheid in der Nationalratskommission. Die Satellitenstädte vor Genfs Toren und der Aufstieg der Rechtspopulisten. Vor dem Präsidentenwechsel am Wochenende, Georgiens dramatische Vergangenheit und unsichere Zukunft. Und Nestle macht eine Offensive für gesunde Ernährung, obwohl...
Ich muss immer ein wenig schmunzeln, oder, wenn die Industrie in den Labors nach gesunden Produkten sucht, weil es ist ganz klar, dass die gesunden Produkte im Garten wachsen. Die muss man nicht künstlich herstellen,
kritisiert ein Gesundheitsexperte. Der materielle Schaden sei zu verschmerzen, aber nicht der menschliche Verlust, sagte Armeechef André Blattmann nach dem Absturz einer FA-18 gestern. Neben den Angehörigen sind es vor allem die Piloten, denen der Absturz ihres Kollegen nahegeht. Rees Schmid ist Nidwalder Regierungsrat der SVP. Er war Militärpilot, Fluglehrer auf Hunter und Tiger, Mitglied der Patrouille Suisse. Er hatte die FA-18 mitevaluiert und war der erste Schweizer Pilot, der eine FA-18 flog. Ich habe ihn gefragt, hatten Sie einmal eine Fast-Absturz-Situation?
Ja, das hatte ich, und zwar, wenn man 33 Jahre fliegt in Kampfflugzeugen, verschiedene Typen in unserem Land mit all den verschiedenen Missionen, also fast tagtäglich fliegt, dann ist es fast nicht vermeidbar, dass man auch Situationen erlebt, wo man hintenrein sagen darf oder muss, jetzt haben wir Glück gehabt.
Was war die gefährlichste Situation, die Ihnen passiert ist, konkret?
Da gab es mehrere leider. Gefährliche Annäherungen zwischen zwei Flugzeugen im Luftkampf oder gefährliche Annäherung wegen einer Fehlschätzung meinerseits mit dem Gelände, die ich dann glücklicherweise noch korrigieren konnte. Aber es gibt natürlich eben, wie gesagt, über 30 Jahre gibt es etliche Situationen. Wie bei Ihnen auch, wenn Sie auf der Straße sind, haben Sie vermutlich auch schon sagen müssen, ich habe Glück gehabt.
Es hat ja seit 1998 keine Unglücke gegeben, aber das hat ja offenbar mit einer anderen Einsatzdoktrin zu tun. Ist das richtig?
Das ist nicht eine andere Einsatzdoktrin, aber man hat ganz sicher aufgrund der Erfahrungen, schlechten Erfahrungen mit dem ersten Unglück vom FA-18 1998, hat man gewisse Lehren gezogen und Konsequenzen gezogen und auch gewisse Trainingsvorschriften verändert. Zum Beispiel diese Übung, die damals zum Unglück geführt hat, die macht die Luftwaffe heute nicht mehr explizit als Training.
Aber meines Wissens macht die Schweizer Flugwaffe auch keinen Erdkampf mehr, sondern eigentlich mehr Luftpolizei. Und das ist weiter höher in der Luft, also weniger gefährlich.
Das ist so. Die meisten Flugübungen der Luftwaffe beziehen sich auf Luftpolizeidienst, Luftverteidigungsübungen, Luftkampfübungen. Und die finden statt in mittlerer bis großer Höhe, also weg über der Topografie. Auf der anderen Seite ist es auch zwingend, dass man das Fliegen ebenfalls in tieferen Höhen macht. Geschieht ja auch jedes Mal bei Start und Landung nebenbei, wenn man nach Sicht fliegt. Also das soll für die Piloten unproblematisch sein. Erdkampf selber, das ist so. Der Erdkampf wurde abgeschafft mit dem Hunter. Der FA-18 kann mit seinen Kanonen Erdkampf machen, mit Luftbodeneinsatz der Kanone. Aber Waffen, Lenkwaffen, Bomben, haben wir im Moment keine Möglichkeit mehr. Und das ist man jetzt auch wieder am Einführen mit der geplanten Beschaffung des Gripen E.
Müssen wir dann mit mehr Unfällen rechnen, weil es gefährlicher wird?
Nein, Erdkampf ist nicht gefährlicher als Luftkampf. Man kann nicht sagen, das eine oder andere ist gefährlicher. Es braucht entsprechende Training, Ausbildungsflüge, Trainingsflüge. Auf jedem Gebiet würde man nicht fliegen, wenn man nicht ein hohes Sicherheitsniveau erreichen würde und gewisse Risiken eingehen würde, die nicht nötig sind, solange es nicht um einen Ernstfall geht.
Die Schweiz hat aber ein besonders schwieriges Gelände. Ist die Pilotenqualifikation besser oder schlechter als früher?
Die Pilotenqualifikation ist meines Erachtens besser, konservativer und auch in einem gewissen Sinn etwas langsamer, dafür im Aufbau stabiler und breiter. Die Pilotenausbildung heute, meine ich, ist wirklich gut und daran sollte man nichts rütteln.
Also war der Unfall ein tragischer Einzelfall?
Ja, ich gehe ganz klar davon aus, dass dieser Einzelfall, was auch immer die Ursache war, wir wissen es nicht, wir werden dann aufgrund des Datenschreibens und so weiter über die Experten mehr zu wissen bekommen. Ich gehe davon aus, dass das ein tragischer Einzelunfall ist, der leider jetzt geschehen ist, nach einer langen, guten Zeit ohne Unfälle bei der Luftwaffe mit Kampfflugzeugen.
Aber wenn man so schnelle Flugzeuge in so schwierigem Gelände fliegt und eigentlich auf Sicht fliegen muss, weil das Gelände gar nicht sich eignet für Instrumentenflug, macht es dann Sinn, mit solchen Flugzeugen zu fliegen?
Ja, das muss natürlich der Pilot beherrschen. In unserer Topografie, in unserem Land nach Sicht zu fliegen, das ist zwingend und das ist nötig und das können sie auch. Es schließt nicht alle Fehler aus, aber das können sie auch, dafür sind sie ausgebildet und trainiert. Also es geht nicht, dass wir sagen, wir fliegen nicht nach Sicht in tieferen Höhen in unserem Land. Das geht nicht, das würde den Auftrag von Armee und Luftwaffe nicht erfüllen. Das muss genauso sein wie die hohen Übungen.
Also ich möchte nicht mit 1000 Kilometer auf Sicht fahren.
Das ist unproblematisch, wenn Sie, also unproblematisch, Sie gewöhnen sich daran und das Ganze. Checken der Instrumente, Checken der Geschwindigkeit, die Position, die Sie haben mit dem Vektor, den Sie fliegen, das lernt der Pilot über viele, viele Stunden und das kann er, der ist das gewohnt. Natürlich für jemanden, der es nicht gewohnt ist, ist das sehr eindrücklich und wahrscheinlich nicht machbar, aber die Piloten sind dazu ausgebildet und können das.
Rees Schmid ist SVP-Regierungsrat in Nidwalden. Er war Militärpilot und gehörte zur Projektgruppe, welche die FA-18 evaluiert hatte. Die Europäer ärgern sich.
Ausspähen und verfreuen, das geht gar nicht. Und zwar gegenüber niemandem.
Empörung bei Angela Merkel und Empörung in Brüssel über den US-Angriff auf das Kanzlerhandy. In Brüssel, wo sich zurzeit die Staats- und Regierungschefs der EU heute zu einem Gipfel treffen. Manche erwarten mehr als scharfe Worte. Urs Bruderer aus Brüssel.
Es geht um ein Mobiltelefon, um das der deutschen Kanzlerin Merkel. Und darum geht es für manche um alles. Zum Beispiel für den Präsidenten des EU-Parlamentes, Martin Schulz. Auch er nimmt heute Abend am Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs teil.
Ich glaube, dass es jetzt mal einen Moment geben muss, wo wir unterbrechen und nachdenken, was das Freihandelsabkommen angeht.
Er sei ein lebhafter Befürworter eines solchen Abkommens zwischen der EU und den USA. Aber verhandeln mit jemandem, der einen abhört, Das geht für ihn nicht.
Das ist etwas, was wir aus der Zeit des Kalten Krieges kennen. Wenn sich das bestätigen sollte, dann finde ich, ist es wirklich Zeit, offen mit den Vereinigten Staaten darüber zu reden, dass es offensichtlich ein System der Geheimdienste in den Vereinigten Staaten gibt, das außer Kontrolle geraten ist. Und deshalb glaube ich, müssen wir erst einmal mit den USA reden.
Schulz erinnert daran, dass das EU-Parlament gestern vorgeschlagen hat, das SWIFT-Abkommen über den Austausch von Bankdaten mit den USA auszusetzen. Offiziell dient SWIFT nur der Terrorbekämpfung, doch die USA genießen kein Vertrauen mehr. Viele Abgeordnete äußerten den Verdacht, dass die Amerikaner die europäischen Bankdaten für alles Mögliche benutzen. Das Vertrauen verloren hat auch das Opfer des neuesten Abhörskandals.
Wir brauchen Vertrauen unter Verbündeten und Partnern. Und solches Vertrauen muss jetzt wieder neu hergestellt werden.
So die Kanzlerin Merkel. Doch von einem Verhandlungsstopp oder gar der Aufkündigung eines Abkommens will sie noch nichts wissen. Bei der Frage nach konkreten Maßnahmen wird sie vorsichtig.
Darüber gilt es nachzudenken. Was brauchen wir? Welche Datenschutzabkommen brauchen wir? Welche Transparenz brauchen wir?
Mit dieser Vorsicht ist sie heute am Gipfel nicht allein und hinter dieser Vorsicht steht Ohnmacht. Denn die Abhörgeschichten demonstrieren auch die Überlegenheit der amerikanischen Geheimdienste und der amerikanischen Internetfirmen. Und sie demonstrieren die Abhängigkeit Europas von den USA in diesen Bereichen. Aber natürlich schnüffeln auch manche europäische Geheimdienste im großen Stil.
Deshalb glaube ich, wir brauchen eine Diskussion darüber, was Geheimdienste eigentlich dürfen und was sie nicht dürfen.
So EU-Parlamentspräsident Schulz. Einer solchen Diskussion, wie er sie fordert, sind die Staats- und Regierungschefs der EU bis jetzt aber stets ausgewichen.
Scharfe und weniger scharfe Worte in Brüssel. Und die Frage bleibt, wird es auch scharfe Taten geben? Auffallend jedenfalls war die Reaktion der deutschen Regierung gestern auf den Verdacht, der amerikanische Geheimdienst könnte das Handy der Kanzlerin abgehört haben. Ein Verdacht, der auf eine Anfrage des Spiegel bekannt wurde. Inzwischen ermittelt sogar die deutsche Bundesanwaltschaft. Ich habe den früheren Chefredaktor der Hamburger Zeit, Robert Leicht, gefragt, wie nachhaltig wird diese Verstimmung sein?
Nicht sehr, offen gestanden. Ich halte das für ziemlich aufgeblasene Rhetorik, die natürlich, wenn sowas aufkommt, auch der Fall ist. Aber im Vertrauen gesagt, ich habe immer damit gerechnet, dass Geheimdienste aller Staaten alles unternehmen, um die Handlungsbedingungen anderer Staaten auszuforschen. Und ich habe oft genug erlebt in meiner Laufbahn, dass ich mit Politikern was Heikles besprechen wollte und die gesagt haben, bitte nicht am Telefon, kommen Sie mich in mein Büro besuchen.
Aber Herr Leicht, dann darf man sich nicht erwischen lassen.
Eben, das ist der Punkt. Dann darf man eben keinen Mr. Snowden haben, der das alles erzählt. Aber können Sie sich vorstellen, dass die verschiedenen französischen Geheimdienste nicht alles versuchen, um zu erfahren, was ihre Partner intern beraten? Ich meine, dieses Gerede von, das sind unsere besten Freunde, das ist politische Romantik. Staaten sind Staaten und haben ihre Interessen. Und da muss man eben entweder alles dafür sicherstellen, dass man eben nicht gehackt werden kann oder dass man eben wirklich sichere Telefone benutzt oder eben nicht über Telefon kommuniziert. Aber ich möchte doch hoffen, dass auch unser Bundesnachrichtendienst mindestens in einigen Staaten, wo es uns sehr drauf ankam, an Informationen herankommt, die alle anderen Leute überraschen würde.
Das stimmt natürlich, aber und Frau Merkel ist auch nicht eine romantisch veranlagte Person, aber wenn sie etwas hat, dann begeistert sie sich für die amerikanischen Ideale und sie ist ein sehr loyaler Bundesgenosse der Amerikaner. Insofern ist doch schon Flurschaden angerichtet.
Ja, aber nur in der öffentlichen Darstellung. Jeder Staat hat natürlich auch seine Interessen, die er wahrt gegenüber solchen Unverschämtheit. Natürlich ist das eine Unverschämtheit, ist auch eine törichte Unverschämtheit. Die Erkenntnisse, die daraus zu gewinnen sind, sind auch politisch nicht wirklich relevant. Aber wenn ein EU-Treffen auf britischem Boden, wie ich gelesen habe, von den Briten ordentlich ausgeforscht wird und man die Delegationsgespräche rekonstruiert. Ich habe zu viel Machiavelli gelesen, als dass ich mich bei dem Verkehr zwischen Staaten irgendwelchen Illusionen hingebe. Viel mehr ärgert mich, dass Bürger ausgeforscht werden, die ja ihrerseits nicht sozusagen im System der Waffengleichheit von Geheimdienst zu Geheimdienst miteinander verkehren. Da liegt das eigentliche Problem, dass alle Überweisungen, die ich betätige, mindestens die, die ins Ausland gehen, registriert werden. Ich kann mich ja nicht dagegen wehren. Ich kann auch nicht hochtechnologische Sicherheitssysteme für meine Kommunikation erfinden, wie das Regierungsmitglieder untereinander machen können.
Muss sich Merkel vorwerfen, naiv gewesen zu sein?
Also wenn Frau Merkel eines ist, dann war sie nie naiv. Aber sie hatte kein Interesse, das politisch hochzuspielen, weil sie eben zu nüchtern war. Und ich glaube auch, dass die gegenwärtige Berliner Aufregung noch ein bisschen nachgeholter Wahlkampf ist. Die wissen doch alle, allesamt, was im Staatsverkehr so der Brauch ist. Ich möchte ja doch behaupten dürfen, und Sie müssen mir widersprechen, dass auch hoffentlich die Schweiz einen ordentlichen Geheimdienst hat.
Da möchte ich mich jetzt nicht dazu äußern, aus verschiedensten Gründen. Wenn wir jetzt aber die NSA nehmen, Brasilien, Mexiko, Frankreich, Deutschland, alle wurden abgehört auf höchster Ebene. Sind sich die USA bewusst, was sie da an Schäden mindestens in der emotionalen Beziehung anrichten?
Ja, das wissen sie wahrscheinlich, aber da sind die auch wieder Zyniker, die sagen, wir sind sowieso die einzige Großmacht in der Region. Und wer will uns denn was? Was werden wir denn den Amerikanern für Sanktionen verhängen? Werden wir die Beziehung abbrechen oder was werden wir machen? Die Bundesanwaltschaft ermittelt, gegen wen will sie denn Anklage erheben? Wer ist der Täter? Zugegeben, ich finde das alles empörend, da kann ich mich auch dran beteiligen. Aber ich bin, was, wie gesagt, Staatsverkehr untereinander angeht, ein absoluter Realist, um nicht zu sagen Zyniker. Was mich aufregt, ist vielmehr, dass alle einzelnen Bürger, die eben nicht als ein Staat oder eine Krähe wäscht die andere mit anderen Staaten verkehren, dass die sich nicht wehren können. Das ist doch viel schlimmer.
Sie sagen, Sie sind da etwas zynisch. Hätten Sie gedacht, dass Präsident Obama, ich sag mal, ein solcher Kontrollfreak ist? Also es war schon in Wahlkämpfen schwierig, in eine demokratische Wahlkampfzentrale reinzuspazieren. Bei den Republikanern ist das sehr einfach. Die amerikanischen Medien beklagen sich sehr. Also unter Präsident Obama wird das sehr rigide kontrolliert und auch Leaks oder Lecks verfolgt.
War das denn unter den Vorgängern wirklich anders?
Sagen Sie es mir.
Ich habe keine Anhaltspunkte dafür. Wir haben auch damals keinen Mr. Snowden gehabt. Aber ich glaube nicht, dass die Person Barack Obama die Ursache für dieses alles ist. Sondern das geht zurück, gesteigert auf die Ereignisse nach dem 9/11 und unter Bush. Und ich glaube auch nicht, dass Administrationen sich darin wesentlich unterscheiden. Nur, dass wir eben von Barack Obama eigentlich mehr so ein bürgerfreundliches Verhalten und ein liberales Verhalten erwartet hätten. Aber ich glaube, dass Regierungslogiken ziemlich unabhängig sind von den Personen, die oben auf dem Kommando sitzen.
Sie sagen, was hier vorgefallen ist, ist üblich unter Geheimdiensten, aber dass die Bürger ausgespäht werden, das empört Sie. Aber das überrascht mich ehrlich gesagt auch nicht.
Na gut, wenn Sie das nicht überrascht, dann würde ich sagen, dass es uns nicht überrascht, nach dem, was wir jetzt wissen, ist die eine Sache. Aber ich finde es empörender, weil wir, wissen Sie, wenn zwei, ich sage jetzt mal Staaten, wir können ja auch sagen zwei Gauner, einander ausspionieren, dann sind sie auf selber Ebene. Wenn mich aber eine solche Agentur, die ich jetzt mal unter Informationsgauner verbuche, mich als Privatperson und unter Benutzung der Firmen, mit denen ich vielleicht zu naiv Daten austausche, aushorche, dann habe ich keine Gegenwehr. Ich kann die nicht aushorchen. Und das ist für mich das Ärgerliche. Wir Bürger sind da wehrlos. Eine Regierung kann ja zur Not auch mal einen Botschafter einbestellen, obwohl das sind doch auch nur symbolische Handlungen. Wenn da wirklich mal was geschehen sollte, müssten wir sagen, so, wir brechen jetzt mal für 8 Wochen die Beziehung ab und nehmen sie hinterher genauso wieder auf.
Das heißt also, was jetzt hier geschieht, das heißt, Präsident Obama verrät auch amerikanische Ideale. Was sollte man da tun, außer die diplomatischen Beziehungen für 8 Wochen abbrechen?
Mir fällt nichts ein, was irgendeine Regierung wirklich tun wird. Wir werden auch zum Beispiel Abkommen, die wir mit den USA verhandeln wollen und die natürlich auch in unserem Interesse liegen, doch nicht im Wege der Selbstbestrafung abbrechen, nur damit wir symbolisch etwas getan haben. Da lässt man Zeit verstreichen, dann schmeißt man ein paar Diplomaten aus dem Land und dann geht die Gegenseite und schickt auch einige wieder nach Hause. Das haben wir alles, das Tit for Tat, haben wir doch alles mit der Sowjetunion auch schon erlebt. Und da wussten wir, wie die abhorchen. Ich meine, der Helmut Kohl als Kanzler wusste schon, warum er gelegentlich, um wirklich wichtige Gespräche zu führen, in eine örtliche Telefonzelle ging.
Robert Leicht war von 1992 bis 1997 Chefredaktor der Zeit. Wer übermäßig Alkohol trinkt und deshalb ins Spital eingeliefert werden muss, sogenannte Komatrinker also, sollen künftig die Spitalkosten selber tragen. Das hat die Gesundheitskommission des Nationalrats entschieden. Und das ist ein grundsätzlicher Politikwechsel. Inlandredaktor Christian von Burg.
Teenager oder jugendliche Erwachsene, die sich übergeben und ins Delirium abgleiten. Dieses Bild zeigt sich jedes Wochenende in den Notfallaufnahmen der Spitäler. Die Diagnose der Ärzte? Alkoholvergiftung. Wer deswegen ins Spital kommt, verursacht aber oft Kosten von über 1'000 Franken, welche die Allgemeinheit via Krankenversicherung zu tragen hat. Damit werde die Solidarität zu stark strapaziert. Diese Meinung hat sich heute in der Gesundheitskommission des Nationalrates im Verhältnis 1:2 sehr deutlich durchgesetzt. Wer sturzbetrunken ins Spital kommt, soll künftig selber bezahlen, sagt FDP-Kommissionsmitglied Daniel Stolz aus Basel.
Der Sinn dieser Lösung ist, dass die betroffenen Personen merken, dass ihr Verhalten, dass das auch Konsequenzen hat, nicht nur für ihre Gesundheit. Rauschtrinken ist ungesund, sondern schlussendlich auch für das Portemonnaie. Und die Hoffnung ist, dass sich der eine oder der andere überlegt, ob er noch einmal an solchem Rauschtrinken mitmacht oder nicht.
Das Ganze soll vorerst als Versuch für 5 Jahre eingeführt werden. Dennoch stören sich linke Parlamentarier sehr daran. Die Ärztin Yvonne Gilli von den Grünen sagt:
Ja, es ist in der Tat ein Paradigmenwechsel im Sozialversicherungssystem. Das wird auch so gesagt von den Befürwortern. Quasi das Verursacherprinzip führen wir ein.
Gilli bezweifelt aber stark, ob dieses Prinzip beim Rauschtrinken funktioniert. Denn die Jugendlichen würden aus ganz unterschiedlichen Gründen trinken. Zudem berge diese Vorlage die Gefahr, dass Jugendliche mit einer Alkoholvergiftung die Ambulanz aus finanziellen Gründen gar nicht mehr rufen würden. Im schlimmsten Fall könne eine Alkoholvergiftung aber tödlich enden. Wenn man das Verursacherprinzip wirklich einführen wolle, sagt Gilli, dann müsste man es konsequenterweise weiter ausdehnen. Also auch Raucher oder Übergewichtige müssten für ihre Gesundheitskosten aufkommen. Oder Menschen, die Risikosportarten betreiben und sich dabei schwer verletzen. Vorerst handelt es sich nur um einen Kommissionsentscheid. Insbesondere im Ständerat dürfte noch hart um die Vorlage gerungen werden. Aber
angesichts dessen, dass eben die bürgerlichen Parteien so geschlossen dieses Anliegen unterstützen, denke ich, es ist mehrheitsfähig.
Und Gilli macht sich deshalb keine großen Hoffnungen, das Blatt noch wenden zu können. Als nächstes geht die Vorlage nun in den Nationalrat.
Inlandredaktor Christian von Burg. Und damit ist es 18.28 Uhr. Sie hören Echo der Zeit und weiter geht's mit Satellitenstädten um Genf so groß wie Freiburg, Nestle und gesunde Ernährung und Georgien vor einer neuen Zeitrechnung, einer besseren. Im Kanton Genf sind die Populisten im Vormarsch. Der Mouvement Citoyen Genevois, kurz MCG, steht 8 Jahre nach seiner Gründung vor den Türen des Regierungsrates. Die Kandidaten Mauro Boccia und Eric Stauffer haben Chancen, in gut 2 Wochen in die Genfer Regierung gewählt zu werden. Die Stammwählerschaft des MCG findet man in den ärmeren Gemeinden außerhalb der Stadt. Thomas Guterson.
Vernier Village außerhalb von Genf. Das ist vor allem ein Sträßchen, die Rue du Village, gesäumt von einstöckigen Landhäuschen mit den typisch grünen Fellläden. Nur selten schlängelt sich ein Auto an den Geraniumbeeten vorbei, die die Gemeinde angelegt hat. Über dem Eingang des Kindergartens steht das Baujahr 1892. Doch die Idylle täuscht. Vernier ist schon lange kein Village, kein Dorf mehr, sagt diese Anwohnerin.
Non, c'est plus un village, c'est terminé maintenant, je crois. Parce que les gens ne se connaissent plus tellement. C'est assez anonyme.
Vernier sei anonym geworden, bedauert die 74-Jährige. Was zu ihrer Kindheit noch eine 3000-Seelen-Gemeinde war, ist heute eine Stadt mit 30.000 Einwohnern, fast so groß wie Freiburg. Nur ein paar hundert Meter vom Flughafen Genève-Cointrin entfernt.
J'ai vu disparaître toutes les fermes, tout, j'ai vu construire tous les immeubles autour, le Lignon, les Avanchères.
Der Dorfkern sei zwar erhalten geblieben, doch darum herum habe sie miterlebt, wie die Bauernhäuser den Siedlungen gewichen seien. In den 60er Jahren wuchsen Wohnblöcke wie Pilze aus dem Boden, mal hier, mal da, ohne Zusammenhang. Arbeitswillige kamen, erst aus Spanien und Italien, heute stammen sie von überall, obwohl der Arbeitsmarkt längst ausgetrocknet ist. Der Ausländeranteil in Vernier liegt bei 45%, Die Arbeitslosenquote ist die höchste der Schweiz.
C'est un peu des ghettos, je pense, c'est ça. On crée ces grandes cités qui sont un peu des dortoirs en même temps et voilà, c'est ça, c'est qu'on n'a pas créé vraiment des ambiances où les gens pouvaient se retrouver.
Ghettos habe man da geschaffen, Schlafstädte, in denen man sich nicht mehr guten Tag sage. Das ist das andere Genf, jenes der Arbeiter, weit weg vom Jedo und den Nobelboutiquen. Ein Genf, das nicht zur Kenntnis genommen wird, sagt der abtretende Regierungsratspräsident Charles Baer.
Je dirais qu'il y a un trompe-l'œil, c'est-à-dire que la réalité genevoise, souvent, on la résume de façon un peu cliché, carte postale, et en réalité, on mesure peu ce qui est en train de se passer.
Der Sozialist und frühere Gewerkschafter hat sich in einem Buch diesem Genf gewidmet. Ce que cache le Grand Genève, was Groß-Genf versteckt. Groß-Genf, das sind neben der Rhone-Stadt noch 11 weitere Städte. Garouge, Lancy, Merin, Onne, Grand-Saconnet, Tonnet, Versoix und so weiter. Jede einzelne mit über 10.000 Einwohnern. Der Kanton Genf besetzt zwar nur 0,7% der Fläche der Schweiz, beherbergt aber 6% der Bevölkerung. Das starke Wachstum hat die Wohnungspreise in die Höhe schnellen lassen, erklärt Charles Baer.
Cela a entraîné un processus de déplacer tout un certain nombre de personnes vers les cités extérieures et plus particulièrement vers certaines communes destinées à accueillir ces flux de population supplémentaires.
Wer sich die Mieten in der Stadt nicht leisten kann, wird in die Satellitenstädte abgeschoben und dort konfrontiert mit Arbeitslosigkeit, Armut und Migration. Genf schaffe so eine territoriale Ungleichheit, ist der Sozialist überzeugt.
Nous assistons également à une création pratiquement de nouvelles inégalités qui sont territoriales. Ce sont certains quartiers entiers, certaines communes.
Die Reichen leben in der Stadt, die Armen in der Agglomeration. Eine soziale Durchmischung gibt es nicht. Die verdrängte Bevölkerung fühle sich von der Politik vernachlässigt, meint Baer. Profitieren davon können die Populisten. Allen voran der Mouvement Citoyen Genevois.
Le MCG est un parti qui est anti-système. Il permet à des personnes qui se sentent en rupture.
Der MCG erlaube es diesen Bevölkerungsschichten Nein zu sagen. Nein zum System, Nein zur Elite.
De pouvoir élire un certain nombre de personnes en ayant l'impression de dire non au système.
Der MCG erhält in diesen Gemeinden Wähleranteile um die 30%. Sein Programm, weniger Ausländer und mehr Arbeit für die Genfer, entspricht den Wählern in Vernier, Onne oder Lancy. Die anderen Parteien hätten es verpasst, auf die Anliegen dieser Leute einzugehen. Auch seine Partei, die SP.
J'ai l'impression que le Parti Socialiste est sociologiquement composé d'abord de classe moyenne.
Auch die Sozialisten politisierten für die mittleren Schichten und nicht für die Unterschicht, räumt Baer ein. Der MCG, so ist der Regierungsratspräsident überzeugt, hat seinen Aufschwung der willkürlichen Expansionspolitik der letzten Jahrzehnte zu verdanken. Die fortlaufende Ghettoisierung der Arbeiterklasse, gekoppelt mit dem Unwillen der Parteien, die Sorgen der untersten Schichten ernst zu nehmen, haben die Wähler der Agglomeration direkt in die Arme des MCG getrieben. Ein Zeichen dafür, dass etwas grundlegend schiefläuft im Grand Genève.
Thomas Guterson. Fastfood, Tiefkühlprodukte und Süßgetränke sind auf dem Vormarsch. Einer der großen Anbieter solcher Nahrungsmittel ist Nestlé. Und ausgerechnet Nestlé veranstaltet nun in Lausanne einen internationalen Kongress zum Thema Ernährung, Übergewicht und Gesellschaft. Klaus Bonanomi.
Das Nestlé-Forschungszentrum in Vergy-les-Blancs, idyllisch am Stadtrand hoch über Lausanne gelegen. 600 Forscherinnen und Forscher aus 50 Ländern tüfteln hier an neuen Rezepturen für Süßgetränke und Frühstücksflocken, für Glacé und Tiefkühlpizza. Hier findet der internationale Kongress statt, zu dem der Leiter des Forschungszentrums Thomas Beck geladen hat.
Das Ziel ist es, die Wissenschaftler auf dem aktuellen Stand auch zu Nestlé zu bringen. Wir forschen selbst auf dem Gebiet der Ernährungsgesundheit. Und was für uns wichtig ist, ist zu verstehen, welchen Beitrag die Food Industry, welchen Beitrag Nestlé leisten kann und wohin wir auch unsere Forschung ausrichten.
Übergewicht hat viel mit Ernährungsgewohnheiten zu tun. Und diese wiederum werden auch durch soziale Faktoren beeinflusst, wie Professor Adam Drewnowski von der Uni Washington anhand seiner Untersuchungen in Seattle aufzeigt.
Obesity is most prevalent in a group that's less educated and poor.
Es gebe einen klaren Zusammenhang zwischen Armut, Bildung und Übergewicht. Je ärmer und ungebildeter, desto ungesünder ernährten sich die Menschen, weil sie sich gesünderes Essen nicht leisten könnten.
Fewest nutrients because they really have a problem trying to afford healthy foods.
Sagt Professor Drewnowski. Nestle-Forschungsleiter Beck schließt aus dem Befund:
Ich denke, was wir machen müssen, ist einfach die Qualität der Lebensmittel von der nutritionellen Zusammensetzung her zu verbessern. Und das ist eine unserer Stoßrichtungen, eine der Hauptstoßrichtungen, die wir beitragen wollen.
Das ist ganz im Sinn von Thomas Mattig, dem Direktor der Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz.
Die Industrie erkennt jetzt immer mehr, dass sie auch Teil des Problems sind. Entsprechend werden jetzt auch erste Maßnahmen von Seiten der Industrie ergriffen, also dass die Produkte abgeändert werden, dass eigentliche Gesundheitskampagnen lanciert werden. Das alles ist grundsätzlich eine positive Entwicklung. Ob das ein tatsächliches Umdenken ist, das wird sich noch weisen.
Nestle tut in der Tat einiges, veranstaltet Kongresse zum Thema Übergewicht, platziert auf der Website prominent Gesundheits- und Ernährungstipps, verzichtet auf Werbung, die direkt an Kinder gerichtet ist, steckt weniger Salz, Fett, Zucker in ausgewählte Produkte. Und dennoch, Sarah Stalder von der Stiftung für Konsumentenschutz bleibt skeptisch.
Es ist nicht nur eine Alibi-Übung, aber es hat natürlich einen sehr hohen Werbeeffekt. Wir vermuten, dass eben diese Werbeaktion Nestle mehr bedeutet, als wirklich gesundheitsfördernd zu wirken in einem Land.
Wenn es als Eingemachte gehe, dann wehre sich die Industrie gegen griffige Maßnahmen, kritisiert Stalder.
Wir haben vor rund 2 Jahren mit der Nahrungsmittelindustrie in der Schweiz ein Projekt gestartet, das leider dann im Sand verlaufen ist. Also wir kommen leider nicht weiter. Es ging uns darum, dass die Nahrungsmittelkonzerne mehr Transparenz machen, um die verwendeten Rohstoffe, um die Nährstoffe, die in einem so verarbeiteten Produkt sind. Die werden oftmals so dargestellt, dass man fast nicht versteht, was wirklich verarbeitet wurde.
Neu, Nestea Orange mit 30% weniger Zucker. Nestea, bester Eistee-Geschmack.
So wirbt Nestle am Fernsehen für seinen neuen Eistee. Doch auch das neue, zuckerreduzierte Rezept enthält noch immer 3 bis 4 Stück Würfelzucker pro Viertel Liter. Ganz ohne Zucker gehe es eben auch nicht, sagt Nestle-Vertreter Beck.
Die Industrie richtet sich natürlich auch nach der Nachfrage. Wir renovieren jedes Jahr Tausende von Rezepten, um Salz, um Kaloriengehalt weiter zu reduzieren. Also das machen wir sehr, sehr öffentlich und hoffen damit auch zu zeigen, dass es eben keine Schaufensterdekoration ist, sondern ein echter Effort, um die Ernährungslage zu verbessern.
Noch besser wäre freilich Leitungswasser statt zuckerreduziertem Eistee, wären Äpfel und Gemüse statt industriell fabrizierter Snacks und Tiefkühlware. Das empfiehlt Gesundheitsförderer Mattig.
Ich muss immer ein wenig schmunzeln, oder, wenn die Industrie dort in den Labors nach gesunden Produkten sucht, weil es ist ganz klar, dass die gesunden Produkte im Garten wachsen. Die muss man nicht künstlich herstellen.
Doch ein Konzern wie Nestle wolle eben seine Produkte verkaufen und nicht den Verzicht predigen, so Mattig von der Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz. Deshalb werden Konsumentenschützer und Gesundheitsorganisationen weiterhin wachsam bleiben, um zu sehen, ob es tatsächlich Fortschritte gibt oder doch vor allem viele schöne Versprechen.
Es waren dramatische Tage vor einem Jahr in Georgien. Der langjährige Machthaber Michail Saakaschwili musste sich bei den Parlamentswahlen geschlagen geben. Es kam zum friedlichen Machtwechsel und seither stellen die Leute um den Multimilliardär Imanischwili die Regierung. Saakaschwili allerdings blieb Präsident, doch am Sonntag muss er nun den Präsidentenstuhl räumen. Amtszeitbeschränkung. Was das für Georgien bedeutet, erzählt Peter Gisling in Tiflis.
Tiflis auf dem sogenannten Freiheitsplatz. Auf den Oktobersieg skandieren jugendliche Anhänger der Parteienkoalition Georgischer Traum. Sie hoffen, dass sich der Erfolg vom letzten Oktober auch jetzt bei der Präsidentenwahl wiederholen wird. Vor einem Jahr hatte der georgische Multimilliardär Bizina Ivanischwili dafür gesorgt, dass die Partei des langjährigen Präsidenten Michail Saakaschwili die Mehrheit im Parlament verlor. Geschäftsmann Ivanischwili, der einen Großteil seines Privatvermögens Projekten zum Aufbau des Landes zur Verfügung stellt, wurde damals Ministerpräsident. Und Saakaschwili als Präsident hatte fortan nur noch repräsentative Funktionen. Es sei damals bei der Parlamentswahl nicht ganz einfach gewesen, die Partei von Saakaschwili zu schlagen. Doch die Wählerinnen und Wähler hätten eingesehen, dass ein politischer Wechsel weg vom immer autoritären Regime von Saakaschwili dringend nötig sei, meinte Ivanischwili in einer kurzen Rede vor den jugendlichen Anhängern. Jetzt vor der Präsidentenwahl dürfe man aber nicht übermütig werden, noch sei das Land auf einer schwierigen Wegstrecke. Ivanischwili, der auch wegen seines Charismas bei der Bevölkerung auffallend gut ankommt, will sich als Regierungschef und überhaupt aus der georgischen Politik aber schon wieder zurückziehen, so wie er das bereits vor einem Jahr immer wieder angekündigt hatte. Er wird eine Lücke hinterlassen. Und Georgi Margvelaschwili, der von Ivanischwili unterstützte Präsidentschaftskandidat des Bündnisses Georgischer Traum, vermag insgesamt auch wegen seines fehlenden Charismas weit weniger zu überzeugen als sein politischer Mentor. Doch die meisten in Georgien gehen davon aus, dass bei der Präsidentenwahl Margvelaschwili das Rennen machen wird. Zwar sind überall im Land große Wahlplakate zu sehen mit den Konterfeis der wichtigsten Präsidentschaftskandidaten, es finden Kundgebungen statt, aber von einem wirklich hitzig geführten Wahlkampf kann keine Rede sein. Die meisten Georgierinnen und Georgier, wenn man sie danach fragt, haben ohnehin nicht den Eindruck, dass sich nach dem politischen Wechsel vor einem Jahr ihr Leben stark verändert habe. Ein klein wenig habe sich die Situation schon verbessert, meint diese Frau auf dem Früchtemarkt. Immerhin müsse man jetzt die Schulbücher für seine Kinder nicht mehr bezahlen. Es sind vor allem politisch Engagierte oder Geschäftsleute, welche seit dem Sieg des georgischen Traums bei den Parlamentswahlen von einer großen Erleichterung sprechen. Zum Beispiel der Journalist Michael Vignansky, der in Georgien als Korrespondent für eine liberale russische und für eine spanische Zeitung berichtet. Für mich als Journalist hat sich seit den Wahlen vom vergangenen Oktober sehr viel verändert. Man kann wieder frei sprechen, frei atmen, frei arbeiten. Das ist für mich das Allerwichtigste. Im Westen weiß man wohl gar nicht, was es bedeutet, wenn man immer Angst haben muss, beispielsweise am Telefon seine Meinung zu äußern. Ähnlich äußert sich Günter Bechler, der Schweizer Botschafter in Georgien, zu den Folgen der Parlamentswahl und des Regierungswechsels vor einem Jahr.
Ja, es gab im ganzen Land eigentlich ein Aufatmen, weil doch der Druck der früheren Regierung auf die Leute im Bereich auch der Gefängnisse, der Menschenrechte insgesamt, der Wirtschaft recht groß war. Das ist eigentlich von einem Tag auf den anderen, ist dieser Druck weggefallen.
Geschäftsmann Ivanischwili habe mit seinem Einstieg in die Politik in der Bevölkerung große Hoffnungen geweckt. Hoffnungen, die sich in den letzten Monaten aber bloß in ersten Ansätzen erfüllten, meint der georgische Journalist Michael Vignansky. Es gibt einige Wahlversprechen, die noch auf ihre Umsetzung warten. Das braucht Zeit. Die Renten müssen stark erhöht werden und die Tarife für Strom, Gas und Öl sind für die meisten Menschen hier viel zu hoch. Botschafter Bechler wiederum meint, wenn die Menschen im Land nicht unmittelbar spürten, dass sich konkret etwas zu ihren Gunsten verbessere, könne dem Land vielleicht neue Ungemach drohen. Insbesondere, weil jetzt auch viele enttäuscht seien, dass sich Ministerpräsident Ivanischwili nach bloß einem Jahr wieder aus der Politik zurückziehen wolle.
Gerade wenn Bizina Ivanischwili sich zurückzieht, gibt es hier gewisse Risiken. Andererseits ist sein Rückzug auch positiv, weil es gibt mehr Demokratie, es gibt mehr öffentliche Debatten, das Parlament ist wichtiger geworden, die Gesetzgebung, der Aufbau von Institutionen. Und er zieht sich ja nicht vollständig zurück, sondern er möchte ein Akteur sein in der Wirtschaft. Er möchte die ganze Zivilgesellschaft, wie er sagt, also die gesellschaftlichen Strukturen stärken, damit eigentlich auch ein gesellschaftlicher Unterbau da ist für die Entwicklung und Modernisierung des Staates.
Angesichts der immensen finanziellen Möglichkeiten von Bizina Ivanischwili sind denn auch solche Hoffnungen berechtigt. Auch Michael Vignansky meint, die auf einzelne Persönlichkeiten konzentrierte Politik habe das Land in der Vergangenheit meist ins Unglück gestürzt. Wir sollten uns in Georgien nicht nach charismatischen Anführern, nach Führerfiguren sehnen. Nach dem Zerfall der Sowjetunion hatten wir den Präsidenten Gamsachurdia, der gestürzt wurde, den charismatischen Schewardnadze, den charismatischen Saakaschwili. Das Wichtigste sollten nicht einzelne Führerfiguren sein. Wir brauchen vor allem verlässliche Institutionen wie das Parlament und die Regierung. Der große Zwist zwischen den zwei politischen Hauptkontrahenten, dem Lager des abtretenden Präsidenten Saakaschwili und dem Parteienbündnis Georgischer Traum, hat sich in jüngster Zeit deutlich abgeschwächt. Vor allem die Saakaschwili-Anhänger geben sich inzwischen sehr viel versöhnlicher als noch bis vor kurzem. Sandro Kvitaschwili, der Stabschef der Partei des jetzt abtretenden Präsidenten Saakaschwili, geht davon aus, dass ihr Präsidentschaftskandidat David Bakratze bei der Wahl wohl verlieren wird. Immerhin, so meint er im Interview, der Wahlvorgang zeige doch, dass in Georgien jetzt die politischen Prozesse funktionierten. Und dies sei vielleicht die allerwichtigste Botschaft, welche Georgien jetzt in die ganze Welt entsenden könne. Wir gehen in jedem Fall in eine gute Richtung voran als demokratische Gesellschaft. Wir haben jetzt gelernt, toleranter zu sein und Menschen mit anderen Überzeugungen zu respektieren. Wir werden uns glücklich schätzen, wenn diese Wahl demokratisch, frei und fair verläuft, wie immer sie auch ausgehen wird. Das klingt doch sehr erstaunlich, wenn man bedenkt, wie unversöhnlich die Nationalbewegung, die Partei des abtretenden Präsidenten Saakaschwili, noch bis vor kurzem gegenüber ihren Kritikern aufgetreten ist.
Aus Tiflis, Peter Giesling. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber. Für die Nachrichten Jan Grübler. Am Mikrofon Peter Vögeli.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.